Raufgast.
Herzlich willkommen zu unserem Sommerpodcast. Wir haben auch diesmal wieder einige interessante Artikel für euch. Am Anfang haben wir einen Beitrag über das Erwachsenwerden.
Björn und Emilia haben Freizeitparke verglichen.
Frau Pauli hat bei uns ihren Bundesfreiwilligendienst abgeleistet. Wir haben sie interviewt.
Dann waren wir für euch im Neandertaler Museum.
Emilian berichtet von der Tour der Jugendhilfe.
Und Anna erzählt uns was über K-Pop.
Über Michael Jackson passend zum Film berichten uns Anna und Emilia etwas.
Dann haben wir noch ein Interview mit unserem Schulleiter, Herr Kardinal.
Passend zum Sommer haben wir auch wieder ein leckeres Rezept für euch herausgesucht.
Wie man erwachsen wird. Verantwortung und Umgang mit Geld. Erwachsen zu werden ist ein wichtiger Schritt im Leben. Es bedeutet nicht nur, ein bestimmtes Alter zu erreichen, sondern vor allem Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Man trifft eigene Entscheidungen und muss auch mit den Folgen leben. Dabei entwickelt man sich weiter, lernt aus Fehlern und wird selbstständiger. Ein zentraler Punkt beim Erwachsenwerden ist eine Verantwortung für das eigene Leben. Dazu gehört, sich Ziele zu setzen, zum Beispiel einen Schulabschluss zu schaffen oder eine Ausbildung zu beginnen. Man muss lernen, seinen Alltag selbst zu organisieren, Termine einzuhalten und Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Niemand kontrolliert einen ständigen. Deshalb ist Selbstdisziplin sehr wichtig. Außerdem trägt man soziale Verantwortung, das bedeutet, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen, ehrlich zu sein und zuverlässig zu handeln. Freunde, Familie oder Kollegen verlassen sich auf einen. Wenn man Versprechen gibt, sollte man sie auch einhalten. Auch Konflikte sollte man ruhig und fair lösen. Eine weitere wichtige Verantwortung ist der Umgang mit Gesundheit. Als Erwachsener muss man selbst darauf achten, genug Schlaf zu bekommen, sich gesund zu ernähren und sich zu bewegen. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol oder anderen schädlichen Dingen gehört dazu. Im Alter kommen auch praktische Verantwortung dazu. Dazu gehören Dinge wie den Haushalt führen, also putzen, kochen und einkaufen, Rechnungen zu bezahlen, sich um wichtige Dokumente zu kümmern und pünktlich zur Arbeit oder Schule zu erscheinen. Ein besonderes großer Bereich ist die finanzielle Verantwortung. Geld spielt im Erwachsenenleben eine wichtige Rolle. Man muss lernen, wie man mit seinem Einkommen umgeht. Dazu gehört zuerst wichtige Dinge zu bezahlen, Miete, Strom und Essen, nicht mehr Geld auszugeben, als man hat, regelmäßig etwas sparen und Schulden zu vermeiden. Ein guter Umgang mit Geld ist auch, klug zu entscheiden, wofür man es ausgibt. Man sollte sich fragen, brauche ich das wirklich oder kann ich darauf verzichten? Oft hilft es, ein Budget zu erstellen, so sieht man genau, wie viel Geld man zur Verfügung hat und kann besser planen. Zusätzlich ist es wichtig, Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen. Dazu gehört, langfristig zu denken, sich weiterzubilden und vielleicht auch für größere Ziele zu sparen. Eine Wohnung, ein Auto oder Reisen. Erwachsen zu werden bedeutet, in vielen Bereichen Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst, für andere, für die eigene Gesundheit und für das eigene Geld. Wer lernt, diese Verantwortung ernst zu nehmen, kann ein selbstständiges und erfolgreiches Leben führen.
Wir haben die drei Freizeitpark, Moviepark, Phantasialand und Irland miteinander verglichen und stellen sie euch vor, damit ihr euch entscheiden könnt, wo es als nächstes hingeht.
Wir erzählen euch jetzt was über das Thema Phantasialand. Wie teuer ist der Eintritt?
Der Eintritt kostet 28 Euro bis zu 78 Euro.
Wie lange fährt man hin?
Man fährt 40 Minuten von Dormagen aus.
Wie groß ist Phantasialand?
Das Phantasialand ist 280.000 Quadratmeter groß mit Parkplatz.
Wie viele Achterbahnen gibt es?
Es gibt über 40 Fahrgeschäfte und andere Attraktionen im Phantasialand.
Welche Achterbahn ist die schnellste?
Die schnellste Achterbahn ist Taron. Er fährt 117 km/h. Jetzt kommt das Thema Moviepark.
Wie teuer ist der Eintritt?
Der Eintritt kostet ca. 60 Euro.
Wie lange fährt man hin?
Man fährt eine Stunde und 7 Minuten.
Wie groß ist der Moviepark?
Der Moviepark ist 480.000 Quadratmeter groß.
Wie viele Achterbahnen gibt es?
Es gibt 40 Achterbahnen.
Welche Achterbahn ist die schnellste?
Die schnellste Achterbahn ist Star Trek mit der Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.
Als letztes geben wir euch Informationen zum Irland.
Wie lange fährt man zum Irland?
Eine Stunde 12 Minuten.
Wie teuer ist der Eintritt?
Der Eintritt kostet 15 Euro.
Wie viele Attraktionen gibt es? Es gibt 90 Attraktionen zum Rutschen, Matschen, Toben und zum Klettern. Es gibt aber keine Achterbahn.
Wie groß ist das Irland?
Das Irland ist 300.000 Quadratmeter groß. Und unser Vergleich zeigt, dass das Phantasialand für die Leute gut ist, die gerne Achterbahn fahren.
Und in Irland sind alle gut aufgehoben, die sich gern selbst bewegen und gern klettern, matschen, rutschen.
Viel Spaß.
Hallo Frau Pauli, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Interview.
Ja, sehr gerne.
Wir starten mit der ersten Frage. Was haben Sie vor, wenn Sie diese Schule verlassen?
Also ab dem 1. September fange ich mein duales Studium in Düsseldorf bei der Stadt dort an und das Ganze zur sozialen Arbeit beim Jugendamt dort. Und ich freue mich auch schon sehr, dass ich die Möglichkeit dort habe, die praktische Arbeit und das Studium praktisch direkt miteinander zu verbinden, und bin gespannt auf die neuen Eindrücke dort.
Okay. Was sind Ihre Hobbys?
Ich mache sehr gerne was mit Freunden, ich höre viel Musik, ich gehe auch sehr gerne auf Konzerte, ich reise gerne und ich interessiere mich auch für Kunst. Ich hatte damals sogar Kunst-LK in der Schule, also das ist wirklich was ich sehr gerne mache.
Okay. Was ist Ihr Traumberuf?
Früher wollte ich tatsächlich immer Kunstlehrerin werden. Mittlerweile ist mir eigentlich nur noch wichtig, dass der Beruf auf jeden Fall abwechslungsreich ist und man mit Menschen zusammenarbeitet.
Wie finden Sie es bei uns am Raffaelshaus?
Also ich bin total begeistert vom Raffaelshaus. Mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Es ist eine tolle Einrichtung mit super Mitarbeitern, die sich auch alle wirklich sehr viel Mühe geben. Ich habe hier während meiner Zeit unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt, sowohl im Kollegium als auch unter den Kindern und Jugendlichen. Und ich war ehrlich gesagt auch beeindruckt von dem riesigen Gelände. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, wie viele Angebote es hier eigentlich tatsächlich gibt und wie weitläufig das Ganze auch ist. Und ich werde jeden Tag eigentlich aufs Neue beeindruckt.
Wie alt sind Sie eigentlich?
Ich bin gerade noch 18 Jahre alt, ich werde aber nächsten Monat 19.
Was finden Sie generell toll an dieser Schule?
Also was ich ganz toll finde, ist die humorvolle Art der Lehrer hier im Kollegium. Das finde ich wirklich richtig schön. Dadurch wird die Stimmung oftmals wirklich immer aufgelockert und es gibt jeden Tag irgendwie was zu lachen. Und es ist jeden Tag wirklich sehr lustig, wenn man hier arbeitet.
Was möchten Sie machen nach dem Ihr freiwilligen Jahr hier?
Wenn das hier endet? Dann werde ich auf jeden Fall erstmal einen Urlaub machen mit meiner besten Freundin. Und ja, dann beginnt ja im September mein duales Studium, wo ich vorhin von erzählt habe.
Haben Sie selbst entschieden, bei uns in der Klasse Ihren freiwilligen Jahr zu machen?
Nee, also das wurde mir tatsächlich so zugeteilt. Ich wurde bei euch, ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger zufällig war, aber bei euch so in die Klasse reingeworfen. Aber ich freue mich total, dass es euch erwischt hat und ich fühle mich wirklich sehr wohl bei euch.
Danke, dass Sie beim Interview teilgenommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Jahr.
Dankeschön, ich freue mich auch noch und werde die restliche Zeit hier genießen.
Die Klasse von Frau Gottmann war im Neandertal-Museum. Warum ist eure Klasse ins Neandertal-Museum gegangen?
Weil wir uns mit dem Thema Steinzeit beschäftigt haben.
Was habt ihr im Neandertaler Museum gesehen?
Verschiedene Ausstellungen vom Neandertaler, Homo erectus und Homo sapiens. Das sind halt unsere Vorfahren.
Wie lange wart ihr im Neandertal-Museum?
Wir hatten da eine Führung. Die ging eine Stunde und danach durften wir uns noch 20 Minuten frei bewegen.
Gab es noch andere Möglichkeiten in der Nähe?
Ja, es gab noch einen Turm, da konnte man hochlaufen und dann hatte man oben eine sehr schöne Aussicht. Wir sind zwar eine Stunde gefahren, aber dafür hat es sich sehr gelohnt.
Willkommen bei meinem Beitrag über die Tode Jugendhilfe. Die Tode Jugendhilfe ist eine mehrtägige Fahrradtour mit 6 Etappen und 2 Bewertungsklassen. Sprint- und Bergwertung wurden bewertet. Und der Start ging in Freiburg am Riegel am Kaiserstuhl los. Es waren ca. 120 bis 150 Jugendliche aus Jugendhilfeeinrichtungen deutschlandweit. Die Übernachtung lief im Zelt ab und tagsüber hat man sich aufs Fahrrad aufgesattelt und hatte das Motto im Kopf, ich schaff das mit 1000 Höhenmetern. Und das Wichtigste ist, dass man am Ende froh ist, dass man über seine Grenzen gegangen ist. In die Tour der Jugendhilfe hat mir mit der sportlichen Aktivität auf dem Fahrrad gefallen. Und das Ziel bei der Einrichtung Klein Muck in Bonn. Die Organisation läuft durch die Jugendhilfeträgern Kleiner Muck und Raffaelshaus ab.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-Beitrag zu dem Thema K-Pop. K-Pop ist 1992 entstanden und der Geburtstag davon ist Seoul aus Korea. Die Bedeutung von K-Pop ist koreanischer Pop, also sind die Texte, den die meisten als japanisch verstehen, koreanisch. Der Gründer von K-Pop ist Lee Seung. Die erste K-Pop-Gruppe war S.E.S. Die beliebteste K-Pop-Gruppe von diesem Jahr und seit 3 Jahren sind Blackpink, Twice, Baby Monster, Cat's Eye und Stray Kids. Im Moment ist die Gruppe Blackpink die Nummer 1 von K-Pop. Jeder von K-Pop ist toll. Jeder hat zwar einen anderen Geschmack, aber ich kann die Gruppen Blackpink, Cat's Eye, Twice, Baby Monster und Stray Kids empfehlen. K-Pop wird auf Koreanisch und Englisch gesungen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Hören der K-Pop-Gruppen.
Wir erzählen euch jetzt was über Michael Jackson.
Wer ist Michael Jackson?
Michael Jackson war ein US-amerikanischer Sänger und Tänzer und Songwriter. Bekannt als der King of Pop gilt er mit weltweit über 300 Millionen verkauften Tonträgern als einer der erfolgreichsten Musiker der Geschichte.
Wie ist Michael Jackson gestorben?
Michael Jackson verstarb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Vergiftung. Durch unterschiedliche Narkose und Beruhigungsmittel. Er hat die Medikamente von seinem Arzt erhalten, weil er schlimme Schlafstörungen hatte. Der Arzt wurde von einem Gericht zu 4 Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
Wie groß war Michael Jackson?
1,75.
Wann und wo ist er geboren?
29. August 1958 in Gary, Indiana, USA.
Wie ist Michael Jackson berühmt geworden?
Durch die Jackson 5, das war eine Band aus Michael und seine Geschwister.
Wie war seine Kindheit?
Michael Jacksons Kindheit war von Armut ernommen, Druck und physischer sowie psychischer Gewalt durch seinen Vater geprägt. Er wuchs als 7. Kind von 10 Kindern in Gary, Indiana auf und verlor seine Kindheit an eine unterbittliche Musikkarriere. Statt zu spielen, musste er täglich stundenlang proben und bei Fehlern drohte harte Strafen.
Durch welche Lieder ist er berühmt geworden?
Don't Stop Till You Get Enough, Thriller und Billie Jean.
Was ist dein Lieblingslied von Michael Jackson?
Mein Lieblingslied ist Billie Jean. Trotz dass er so lange tot ist, hören noch viele seine Musik und für viele heutige Musikstars ist er ein Vorbild.
Danke fürs Zuhören.
Hallo Herr Kardinal, schön, dass Sie an unserem Interview zugesagt haben.
Ja, hallo, ich grüße euch und ich danke euch für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Ich freue mich, dass ich hier heute Rede und Antwort stehen darf.
Wie alt sind Sie?
Ich bin in diesem Jahr 53 Jahre alt geworden.
Wann sind Sie Lehrer geworden und seit wann arbeiten Sie als Schulleiter?
Im Jahr 2002 habe ich hier an der Raphaelschule mein Referendariat begonnen, habe das 2 Jahre hier gemacht und bin dann 2004 Klassenlehrer geworden. Dann bin ich 2006, glaube ich, Konrektor geworden, habe das 15 Jahre lang gemacht hier an der Schule und jetzt bin ich gerade im 5. Jahr als Schulleiter hier tätig.
Welche Ausbildung bzw. Voraussetzungen braucht man überhaupt, um eine Schule leiten zu dürfen?
Ja, um so eine Förderschule wie die Raphaelschule leiten zu dürfen, muss man erstmal ein Studium als Sonderpädagoge, Förderschullehrer absolvieren. Ich bin also von meiner Grundausbildung genauso Lehrer wie euer Lehrer Herr Kiefernagel oder eure Lehrerin Frau Bunzlow. Dann als Konrektor, das kann man einfach so mit dieser Ausbildung auch werden, wenn man 5 Jahre lang als Lehrer oder Lehrerin gearbeitet hat an der Förderschule, als Klassenlehrer. Und wenn man dann Schulleiter werden will, dann muss man nochmal eine Zusatzausbildung machen. Dann habe ich 1 Jahr lang neben meiner Arbeit ein bisschen studiert, habe gelernt, wie man mit Personal umgeht, wie man Unterricht plant, wie man Schule weiterentwickelt und wie man mit dem Schulrecht, mit den Gesetzestexten umgeht. Das habe ich dann nochmal extra gelernt und damit konnte ich dann Schulleiter werden.
Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, diesen Weg einzuschlagen und warum wollten Sie schließlich Schulleiter werden?
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich bin ich ja damals Klassenlehrer geworden. Ich hatte Sonderpädagogik studiert und wollte Schüler, Schülerinnen wie euch unterrichten, habe das auch sehr gerne gemacht. Und dann war es so, dass nach kurzer Zeit, als ich hier arbeitete, die Stelle als Konrektor an der Raphaelschule frei wurde. Und mein damaliger Ausbildungslehrer, der schon lange nicht mehr da ist, der hat mich ein bisschen da reingeschubst. Der hat gesagt, hör mal Nils, wenn das einer kann, dann du, bewirb dich doch auf diese Stelle. Und dann habe ich mir das lange durch den Kopf gehen lassen, habe mit meiner Familie gesprochen darüber, weil das viel Arbeit bedeutet. Habe mit vielen Lehrerinnen und Lehrern im Kollegium gesprochen, ob sie sich das vorstellen können, wenn ich hier in die Schulleitung gehe. Und die haben mich darin auch bekräftigt. Und dann habe ich mich letzten Endes auf die Stelle beworben und sie dann auch bekommen.
Warum haben Sie sich damals genau für unsere Schule entschieden?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe damals in Köln studiert und in Köln auch gelebt. Und dann ging ich ins Referendariat und es war klar, ich habe eine Schule, die zu Düsseldorf gehört, brauche ich. Und dann habe ich geguckt, welche Schulen sind von Köln aus gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Und dann war die Raphaelschule tatsächlich die Schule, die man von Köln aus am besten erreichen konnte. Und dann habe ich mich für diese Schule beworben, habe die dann für meine Ausbildung auch bekommen für die 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren habe ich die Schule so lieben gelernt, dass ich hier gar nicht mehr weg wollte. Und glücklicherweise war nach meiner Ausbildung hier, nach den 2 Jahren im Referendariat, eine Stelle frei als Klassenlehrer, sodass die Schule mich übernehmen konnte und ich bleiben konnte. Und siehe da, jetzt bin ich hier bis heute.
Was genau gehört eigentlich zu Ihren täglichen Aufgaben als Schulleiter? Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Ja, wenn ich morgens in die Schule komme, für euch beginnt der Unterricht um 8 Uhr normalerweise. Mein Arbeitstag beginnt ein bisschen früher. Ich fange meistens um 7:30 an im Büro. Dann schmeiße ich den Rechner an und gucke erstmal nach, welche E-Mails sind da eingegangen. Haben sich Kolleginnen oder Kollegen krank gemeldet, die an dem Tag nicht unterrichten können? Sind Schülerinnen und Schüler entschuldigt worden für den Unterricht an dem Tag? Das schaue ich mir alles an und dann machen wir um 7:40 mit allen Kolleginnen und Kollegen, treffen wir uns im Lehrerzimmer und machen eine Frühbesprechung. In dieser Frühbesprechung regeln wir den Vertretungsunterricht und schauen, was wir an dem Tag sonst noch für Programm in der Schule haben. Nach der Frühbesprechung bin ich kurz im Büro, da steht meine Tür auf, da kommen ganz viele Lehrerinnen und Lehrer rein, die noch Fragen haben oder auch von euch Schülerinnen und Schüler mit irgendwelchen Anliegen, die zu mir oder zu Frau Schwabach wollen, kommen dann rein und wir regeln das. Dann habe ich jeden Morgen um 8:30 im Haupthaus von Raphaelshaus eine Frühbesprechung, wo ich mich mit den Bereichsleitungen von den Wohngruppen treffe und wir gucken, was ist im Raphaelshaus los an diesem Tag, müssen wir irgendwas gemeinsam regeln. Und danach bin ich wieder im Büro und mache Verwaltungsaufgaben. Und das ist ganz, ganz vielfältig. Das geht von der Planung von Unterricht, Stundenpläne machen, über ganz viel Berichte lesen, bis hin zu Kontakten mit der Polizei, wenn jemand Mist gebaut hat, oder Elterngespräche führen. Das ist so die Zeit, die dann meinen Tag füllt. Und oft habe ich am Nachmittag noch Konferenztermine, dass wir uns entweder alle Lehrerinnen und Lehrer sich zusammensetzen und wir eine Lehrerkonferenz machen, oder ich im Haupthaus bei der Leitungskonferenz bin, oder ich habe Schulleiterdienstbesprechungen, wo ich mich mit anderen Schulleitungen zusammensetze und wir gucken, was bei denen und bei uns an der Schule so los ist. Und das bestimmt meinen Arbeitstag. Also.
Wir haben festgestellt, dass man als Schüler im Alltag oft nur wenig direkten Kontakt mit der Schulleitung hat. Woran liegt das und bedauern Sie das manchmal?
Ja, das ist ein wenig ein Wunderpunkt. Ich bin damals Lehrer, Sonderschullehrer geworden, weil ich Kindern und Jugendlichen etwas beibringen wollte, wie euch. Und habe das auch lange gemacht als Klassenleitung. Am Anfang auch, als ich Konrektor wurde, war ich auch noch Klassenlehrer gleichzeitig. Und das war sehr schwierig, unter einen Hut zu bringen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, wenn ich das so beides parallel mache, bin ich weder ein guter Klassenlehrer, weil ich nicht genug Zeit für die Kinder habe, noch bin ich ein guter Konrektor, weil ich nicht genug Zeit für die Schule habe. So dass ich irgendwann schweren Herzens die Entscheidung treffen musste, okay, ich konzentriere mich wirklich auf die Leitungsfunktion. Das hing damals damit zusammen, dass mein ehemaliger Chef viel krank und nicht da war. Dann habe ich viele Aufgaben von ihm noch übernehmen müssen. Und dann war ehrlich gesagt keine Zeit mehr für Klassenleitung. Mir fehlt das manchmal, weil diese besondere Beziehung, die man als Klassenlehrer oder Klassenlehrerin zu den Schülern und Schülerinnen hat, die ist was ganz Besonderes. Deswegen sind wir Lehrerinnen und Lehrer geworden. Trotzdem habe ich ganz viele Kontakte zu Schülerinnen und Schülern. Ihr kommt zu mir ins Büro, sei es nur, dass ihr einen Kickerball ausleihen wollt oder Material für die Klasse benötigt oder sowas. Ne? Da habe ich ganz viel Kontakt zu euch. Versuche dann auch eure Namen zu lernen, weil das sind so viele Schülerinnen und Schüler hier und ich bemühe mich immer, möglichst viele Namen zu kennen. Der Unterrichtskontakt fehlt mir wirklich. So, das tut mir leid, dass ich das aber nicht mehr schaffe. Ich habe noch manchmal ein bisschen Hauswirtschaftskochunterricht gegeben in der Küche, aber im Moment mache ich nur noch Schulleitung. Ob ich nochmal dazu komme, wieder ein bisschen auch Unterricht zu geben, weiß ich nicht. Das muss die Zukunft zeigen, aber ich würde es dann auch gerne machen.
Kommen wir kurz auf Ihre Zeit als aktiver Lehrer zu sprechen. Was war damals Ihre allererste Klasse und welche Klasse haben Sie als letztes unterrichtet?
Da muss ich mich zurückerinnern. Als ich mit dem Referendariat fertig geworden bin, habe ich eine 6. Klasse damals übernommen. Die waren also so 11, 12 Jahre alt. Habe dann aber relativ schnell ältere Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Habe dann immer Klassen von Klasse 8 bis Klasse 10, also so 14, 15, 16-jährige Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das Ganze habe ich ungefähr bis 2013 gemacht, auch als Klassenleitung immer aktiv gewesen da. Und dann, wie ich ja eben schon erzählt habe, hatte ich keine Zeit mehr für Klassenunterricht und bin dann aus dem Unterricht rausgegangen. Also am Anfang war 6. Klasse und dann waren es immer 8., 9. oder 10. Klassen, die ich unterrichtet habe.
Auf was für eine Schule sind Sie eigentlich selbst als Kind gegangen?
Ich bin erst auf eine ganz normale Grundschule gegangen, in dem Ort, wo wir in der Nähe von Aachen gewohnt haben als Familie damals. Und dann habe ich in Aachen ein Gymnasium besucht, habe das mit Abitur dann abgeschlossen. Und bin dann nach dem Abitur, habe ich noch meinen Zivildienst gemacht in der Altenpflege und bin dann nach Köln gezogen, um da dann Sonderpädagogik zu studieren und Lehrer zu werden.
Wenn Sie zurückblicken, was hat Ihnen an Ihrer eigenen Schulzeit besonders gut gefallen?
Tatsächlich, das geht euch wahrscheinlich genauso, bin ich am liebsten zur Schule gegangen, weil ich da meine Freundinnen und Freunde getroffen habe. Das war mir total wichtig, mit denen eine gute Zeit in der Schule zu haben. Ich habe mich jeden Tag gefreut, die zu sehen, teilweise schon auf dem Schulweg zur Schule sich getroffen, nach der Schule noch gemeinsam was unternommen. Also so die Beziehung zu den Freundinnen und Freunden war mir total wichtig. Dann habe ich total gern und ganz viel Sport-AGs besucht in meiner Schule, habe da Basketball und Volleyball und Fußball gespielt mit den Schülermannschaften. Und mir hat total viel Spaß gemacht, die SV-Arbeit. Wir hatten eine ganz aktive Schüler-Schülerinnen-Vertretung, da habe ich mitgearbeitet. Wir haben dann gemeinsam Schulfeste organisiert oder Nikolaus-Aktionen für die kleinen Schüler organisiert. Und das hat mir riesigen Spaß gemacht an der Schule. Der Unterricht, der war halt da, den hat man so mitgenommen, habe ich auch gerne gemacht. Ich habe auch gerne gelernt, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Hand aufs Herz, was war damals Ihr absolutes Lieblingsfach?
Mein absolutes Lieblingsfach war Sportunterricht in der Schule, den habe ich wirklich geliebt und sehr gerne gemacht. Und daneben hat mich der Geschichtsunterricht besonders interessiert. Und das ist auch ein Fach oder ein Thema, was mich bis heute total interessiert und reizt. Ich lese total gerne Bücher zu geschichtlichen Themen.
Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? Haben Sie bestimmte Hobbys?
Ja, eins habe ich gerade schon angesprochen auf eure Frage hin. Ich lese total gerne ganz viele Bücher, aber auch Zeitungen lese ich gerne. Dann koche ich und esse ich gerne, wie man sieht. Dann treffe ich mich gerne mit Freunden, das macht ihr auch gerne in eurer Freizeit. Das ist was Schönes, was auch nicht versiegen sollte, sondern die Freunde, die man hat, die Freundschaften sollte man pflegen und sich mit denen treffen. Und da gehe ich zum Beispiel gerne mit Freunden und Freundinnen auf Konzerte. Ich besuche gerne kleine Konzerte von kleinen Bands, wo man den Bands sehr nahe ist. Und das mache ich total gerne in meiner Freizeit.
Man geht hier oft unterwegs. Fahren Sie eigentlich immer mit dem Fahrrad zur Schule?
Ja, ich fahre total gerne und total viel Fahrrad. In letzter Zeit bin ich sehr viel Fahrrad gefahren, weil das Stadtradeln war. Und dann habe ich versucht, für das Raphaelshaus ganz viele Kilometer zu erstrampeln, was mir auch gelungen ist. Auf der anderen Seite trage ich jetzt hier gerade so eine Binde am Arm, weil ich zu viel Fahrrad gefahren bin. Da hat mein Ellenbogen ein bisschen drunter gelitten. Der muss jetzt erstmal wieder heile werden. Aber ich mache gerne Sport draußen. Ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe gerne wandern oder walken an der frischen Luft. Und von daher seht ihr mich öfter vor der Schule oder nach der Schule, wie ich dann auf dem Fahrrad oder zu Fuß auf dem Schulweg bin.
Aktuell läuft ja die Weltmeisterschaft. Sind Sie eigentlich Fußballfan und wenn ja, für welchen Verein schlägt Ihr Herz?
Ja, mit Bezug auf die Weltmeisterschaft bin ich natürlich traurig ein wenig, dass unsere Mannschaft ausgeschieden ist so früh. Da hätte ich mir für die Stimmung im Land und für meine Stimmung gerne gewünscht, dass Deutschland da weitergekommen wäre. Aber so ist es. Wenn Deutschland ausgeschieden ist bei solchen Meisterschaftsturnieren, schlägt mein Herz in der Brust noch für zwei weitere Mannschaften. Das eine ist für England. Ich bin dann sehr für England. Meine Schwester lebt da. Ich habe eine besondere Beziehung zu England, war mal für ein halbes Jahr da und freue mich dann, wenn die weiterkommen. Oder für Belgien, weil ich als Kind mal in Belgien gewohnt habe und von daher auch eine besondere Beziehung zu Belgien habe und mich dann auch freue, wenn die Roten Teufel weiterkommen. Was den Vereinsfußball angeht, bin ich hier im Rheinland groß geworden und mein Herz schlägt auf jeden Fall für den ersten FC Köln. Und drücke dem FC die Daumen, dass die nächste Saison noch besser läuft als die letzte.
Vielen Dank, lieber Herr Kardinal, dass Sie in unserem Interview teilgenommen haben.
Ich danke euch vielmals für die gute Vorbereitung von dem Interview, für die vielen interessanten Fragen, zu denen ich gerne Stellung genommen habe. Vielen Dank.
Ich habe ein Mädchen gecheckt. Das ist die Vorstellmeister. Du benötigst folgende Zutaten: 3 gehäufte Teelöffel Kakaopulver, 25 Gramm Vollmilch, Schokolade, 300 ml Milch. Hey. Als erstes musst du die Schokolade in eine kleine Schüssel in einen Topf mit heißem Wasser schmelzen. Das machst du auf einer heißen Herdplatte. Als zweites wird die Banane in Stücke geschnitten und mit dem Mixer mit der Milch und dem Kakao und der flüssigen Schokolade in einem hohen Gefäß püriert. Jetzt kann man den Milch in ein Glas gießen und genießen. Wenn er nicht direkt getrunken wird, muss er sofort in den Kühlschrank.
Ich bin der Thomas.
Ich bin der Nico. Wir haben 2 Jahre lang die Technik beim Podcast gemacht und das Tonstudio gebaut in der Zeit.
Mit dem Home Modosch natürlich. Wir beenden jetzt hier mit unserer Schule.
Weil wir den Abschluss haben.
Tschüss.
Schöne Ferien!